Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir im Mauerpark. Wir, das ist Simone. Grüß dich, Simone.
Hallo, Eddie.
Und ich, genau. Und Eddie. Über diese grandiose Brücke laufen wir gerade. Weißt du eigentlich, wie die heißt?
Nee, das weiß also ich tatsächlich nicht.
Nicht also, für Autos, ist ja zu viel Fußgänger und Radfahrer.
Ich glaube aber, es ist, also die große Straßenbrücke drüben ist die Behmbrücke, glaube ich. Ja. Und eine Brücke weiter ist ja die Böse Brücke. Also wie von vielen auch immer die Bornholmer Brücke genannt.
Aber die weiß auch nicht, wie die heißt.
Nö, ich glaube, das ist der Behm-Fußüberweg zum Mauerpark.
Also, dass der Mauerpark heißt, hat ja seinen Grund. Aber kennst du, ich weiß gar nicht, wie lange kennst du den Mauerpark eigentlich? Kennst du den noch als Mauer? Nee,
das hast du nicht gesehen. Nee, als Mauer kenne ich den nicht mehr. Ich war zwar 89 im Frühjahr, Juni oder so, damals in Berlin tatsächlich und habe dann auch noch so das getrennte Berlin erlebt mit meiner Großtante damals, weil deren Mann, also mein Großonkel, war Berliner, Spandauer genauer gesagt. Und die haben mich mal 2 Wochen damals in den Pfingstferien mit nach Berlin genommen. Da war ich gleich begeistert. Und da habe ich die Mauer natürlich auch erlebt, aber hauptsächlich da so die klassischen Punkte am Brandenburger Tor, wo man rüber gucken konnte. Wir sind dann auch mal rübergefahren nach Ostberlin und es war alles für mich wahnsinnig aufregend.
Und diesen Mauerpark, den kennst du nur so als Mauerpark, ja?
Den kenne ich nur so als Mauerpark. Ich bin 98 im Oktober ja nach Berlin gekommen, damals zum Studieren. Und da war Prenzlauer Berg natürlich so der Ort, wo Partys abgingen und wo alle immer sein wollten. Wobei ich damals erst in Biesdorf gewohnt habe tatsächlich, ganz weit draußen. Und dann immer reingefahren bin und auch immer zur Uni gefahren bin, nach Dahlem tatsächlich. Das war eine halbe Weltreise. Und hier waren wir aber immer unterwegs quasi am Wochenende.
Und nun wohnst du hier?
Nun wohne ich hier, genau. Schön. Seit 2001, jetzt hier in Prenzlauer Berg. Vorher dann nochmal in Neukölln, 2 Jahre.
Bist du ab und zu mal hier? Meistens ist man ja gerade da, wo es so schön ist, dann eher nicht. Obwohl man immer regelmäßig kann, aber...
Tatsächlich so in den letzten 10 Jahren weniger als noch früher, so zu Studentenzeiten, waren wir dann hier immer im Mauerpark grillen und irgendwie, da war man öfter im Mauerpark. Aber jetzt, komischerweise, so in den letzten 2 Jahren bin ich wieder öfter hier durch mein Patenkind. Der ist 3 und ist ja hier so ein kleiner Mini-Zoo und da sind wir hier öfter mal spazieren. Beziehungsweise jetzt dann im Frühling
blühen
ja die Kirschbäume hier wieder so toll. Ja.
Wie bist du zu deinem Hobby gekommen, Simone?
Zu meinem Hobby?
Also zur Musik.
Musik. Das wurde sehr gefördert tatsächlich durch meine Mutter. Meine Mutter und meine Tante, beide sehr musikbegeistert und auch aktiv singend hauptsächlich, aber auch beide haben auch Geigen gespielt, wie ich dann später. Und meine Mutter hat mich mit, ich habe sie nochmal gefragt, sie sagt, ich war 4,5 ungefähr, im Kinderchor in Bayreuth angemeldet. Und die Leiterin des Kinderchors, Frau Bieler, die fand ich ganz toll. Also die hatte so ein super Händchen mit Kindern, das war begeisternd. Und ich kann jetzt nicht mehr im Detail sagen, was wir da alles gemacht haben, aber ich weiß, ich habe noch diese Erinnerung, dieses Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Die hat es dir praktisch in die Wiege gelegt.
Ja, und eben meine Mutter vorher wurde eigentlich zu Hause immer gesungen. Wenn sie mich geweckt hat morgens, hat sie gesungen, Guten Morgen, Sonnenschein Mireille Mathieu. Insofern wurde mir auch die Schlager-Affinität schon früh
in die Wiege gelegt. Das ist ja ein Ding. Ich dachte eigentlich, deine Eltern sind wirklich mehr so mit der Klassik verbunden, dass sie dann so ein Schlager singt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Auch. Also mein Vater hat überhaupt nichts mit Musik am Hut, lustigerweise. Also ja, überhaupt nicht. Also zumindest nicht aktiv.
Nicht aktiv, ne.
Und nee, das kommt alles eher von meiner Mutters Seite. Aber da auch bunt gemischt, also Klassik auch. Ich komme ja aus Bayreuth, insofern. Also nicht nur, wenn man aus Bayreuth kommt, ist man automatisch Wagner interessiert, aber bei uns war es schon so. Weil
liegt irgendwie nahe, ne?
Weil meine Mutter und meine Tante auch tatsächlich da im Sonderchor gesungen haben, lange Jahre, in den 70ern und 80ern. Quasi der Festspielchor besteht aus einem Profichor und einem Chor, wo auch Laiensänger, also schon stimmgebildete Laien, aber auch Laien mitsingen. Und durch das musische Gymnasium, auf dem die beiden waren und auf dem ich dann später auch war, kam damals die Verbindung zum Festspielchor.
Dein Gymnasium war Musik orientiert? Oder
genau, es ist ein musisches Gymnasium.
Was heißt das denn, dass der Chor da...
Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium heißt es, und das hat einen musischen Zweig. Das heißt, man hat ab der 5. Klasse ein Instrument, lernt man.
Da, an der Schule? Oder?
An der Schule direkt, genau. Ich habe damals, mit 9 angefangen, Geige zu spielen und bin dann quasi mit Geige da auch aufs Gymnasium. Das war dann mein Hauptinstrument. Dann habe ich dort aber auch in der 5. Klasse mit Klavier angefangen. Mhm.
Ist ja eigentlich, sagt man ja so allgemein, für Geige und Klavier ein bisschen spät, oder?
Eigentlich relativ spät, ja.
Ich meine, je nachdem, was man machen will. Also zumindest, ich komme immer aus der DDR, da war es immer so, wenn du ein Instrument gelernt hast oder lernen wolltest, wurde stark Wert darauf gelegt, dass man möglichst theoretisch in der Lage sein könnte, das als Berufsmusiker später mal zu machen.
Tatsächlich.
Ja, also möglichst, weiß nicht unbedingt, aber die haben wirklich neu geguckt, wie sind deine Finger. Stimmt das Alter? Und wenn es alles stimmt, dann ja. Ansonsten haben sie dich eher dazu gebracht, vielleicht doch ein anderes Instrument zu nehmen.
Sehr interessant.
Das spielt da aber nicht so eine Rolle, nee, offenbar.
Nee, gar nicht. Also es war auch, kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber es war auch nicht so, dass ich jetzt, glaube ich, von mir aus, also es wurde schon immer auch so ein bisschen mir angetragen, dass ich jetzt ganz laut geschrien habe mit 6, ich möchte unbedingt Geige lernen. Ich habe Blockflöte habe ich natürlich gespielt, wie so viele als Kind auch.
Allein oder auch mit Unterricht?
Nö, allein. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Dann haben wir da immer fröhlich, hauptsächlich an Weihnachten, aber auch zwischendrin, geflötet.
Und die Geige, die wurde dir mehr zugetragen, als dass du gesagt hast?
Die wurde mir zugetragen. Und jetzt zurückblickend, das erklärt dann, glaube ich, auch, warum ich sehr lange jetzt nicht mehr gespielt habe. Rückblickend hatte ich immer so eine Hassliebe zu meiner Geige. Was ich immer sehr gerne gemacht habe, war im Orchester spielen. Aber so dieses alleine Geigen, obwohl ich dann ja auch eben am Gymnasium Leistungskurs mit Geige gemacht habe. Also das heißt, ich musste auch regelmäßig vorspielen und dann schon auch die anspruchsvollen Stücke irgendwie drauf haben. Aber da hatte ich Jahre nach dem Abi immer noch Träume von, dass ich vorspielen muss.
Okay.
Aber mit meinen Kenntnissen von jetzt, mit meinen Kenntnissen von jetzt, so quasi 10 Jahre nach dem Abi, wo ich dann auch schon 5 Jahre nicht mehr gespielt habe, so jetzt heute ist Vorspiel, du spielst jetzt mal das und das.
Ja. Diese Träume gibt es, die kenne ich auch, aber das haben viele, die mit Musik zu tun haben.
Komisch, ne?
Auf einmal soll ich irgendwo Klavier spielen, etwas, was ich noch nie gespielt habe.
Ja, genau.
Und denke immer noch vorher, wie soll das jetzt gehen? Das geht doch überhaupt nicht. Meistens werde ich dann kurz vorher wach, zum Glück.
Gott sei Dank, aber ist bei mir dann auch so. Aber das ist dann im Traum so völlig...
Fürchterlich.
Ich kann es doch überhaupt nicht mehr.
Ja.
Also absurder Traum. Naja.
Ging dir das mit dem Klavier ähnlich? Das ist so eine Hassliebe?
Das wollte ich eher.
Das ging auch von dir aus, denn, oder?
Nein, das hat sich dann irgendwie so angeboten. Dann dachte ich, Klavier.
Ist ja auch eine gern gesehene Kombination, Geige und Klavier.
Ja.
Weil eben die Geige, klar, ein Melodieinstrument, da kriegst du natürlich nicht viel mit von Akkorden und Harmoniezusammenhängen.
Nee, das stimmt. Und Klavier klingt natürlich auch, wenn man es alleine spielt, erstmal so ein bisschen gefälliger.
Natürlich, das ist ja der riesengroße Unterschied. Es ist gleich Musik.
Ja.
Also du kannst vom ersten daran, zumindest wenn du zweihändig spielen kannst, einen Bass und eine Melodie, dann ist schon mal alles in Ordnung. Und je besser du bist, umso mehr kannst du es ausbauen. Da hast du eben alles drin.
Genau.
Vom Rhythmus über die Melodie, über die Harmonie und den Bass. Und das geht natürlich bei einer Geige nicht.
Nee, bei einer Geige, dann musst du erstmal mit dem Instrument dich so anfreunden, mit der Haltung und die Töne treffen. Dann das spielt so viel rein. Und dann klingt es halt alleine immer so alleine.
So einsam.
So einsam.
Eigentlich ist es ja also ich bin jetzt mal ganz böse und sage, es ist ein Verbrechen, ein Kind aufzufordern, meinetwegen sogar mit 5 Jahren oder so, sich mit so einem Holzstück, wo Darm drauf gespannt ist, früher jedenfalls, und darüber zu kratzen. Also ich meine, das ist doch überhaupt nichts, was einem Kind Spaß machen kann, normalerweise, oder? Das ist doch einzelhaft.
Da müsste man mal wirklich kleine Kinder fragen.
Ja, natürlich. Es ist bestimmt unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch Temperamente, denen es wirklich Spaß macht. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ist das überhaupt nichts Kindgemäßes. Und Klavier ähnlich wenig. Vielleicht ein bisschen mehr, da kannst du drauf rumhauen. Aber Gesang ist keine Frage. Und diese berühmte musikalische Früherziehung, was da alles gibt, wo die dann eben auch tanzen und mit
Tüchern spielen. Das ist toll. Ja, das ist ja auch in allen Kindern so drin. Also wenn dann später Erwachsene oft sagen, nee, ich kann nicht singen, ich konnte noch nie singen. Ja. Das, ich glaube, das wurde nur nicht gefördert, oder? Was sagst du? Ich glaube nicht, dass es angeboren ist, dass man nicht singen kann.
Na, vor allem ist das kindgerecht, diese Form von Bewegung und Musik, wie gesagt. Und Geige eben überhaupt nicht. Aber die Kehrseite ist, wenn man eben erst mit, sagen wir mal, 15 oder 16 anfängt, dann ist es eben halt zu spät.
Ja, das ist komplett zu spät. Und eben auch 9 ist eigentlich schon zu spät. Ich habe das dann halt an der Schule auch gemerkt. Da waren natürlich ein paar dabei, die auch wirklich schon so in Richtung, ich werde mal Profimusiker, auch geübt haben. Ich war jetzt auch nicht so die große Überin. Ich habe schon das immer geübt, was musste, damit es einigermaßen gut klingt. Aber ich habe jetzt nicht jeden Tag 4 Stunden geübt. Und das hat man dann natürlich auch gemerkt. Und das merkt man bei Geige irgendwie dann auch noch mal mehr. Bei Klavier hatte ich auch viel bessere Erfolgserlebnisse.
Ja. Na, da warst du aber auch schon ein bisschen älter dann, oder?
Ja.
Hast du erst mit Geige angefangen und dann mit Klavier?
Ja, wobei da so viel Unterschied war eigentlich gar nicht. Ich habe mit 9 habe ich mit Geige angefangen, noch an so einer städtischen Musikschule. Bei einem ungarischen Geigenlehrer, der war auch schon ein bisschen älter, Herr Kostiak. Der war schon sehr sympathisch, aber ja, nicht, vielleicht hätte es Geigenlehrer gegeben, die es noch so ein bisschen kindgerechter dann auch gemacht.
Also das ist auch meine Erfahrung von meinen Kindern. Mal abgesehen davon, dass es eine Tortur sein kann, muss ja nicht immer sein, aber es kann eine Tortur sein. Bei meinem Sohn war es eine Tortur, der hat Akkordeon gelernt, der hat sich einfach gequält. Das ist einfach ein schweres, also schwer vom Gewicht her, ein schweres Instrument. Und so ein kleiner Kerl dann mit so einem Ding, der hat wirklich geheult zum Teil. Aber die Lehrerin, der fand einfach die Lehrerin, so ähnlich wie du sagst vom Chor, der fand die unglaublich toll. Der hat sich wirklich, ich sag jetzt mal, sie verliebt, keine Ahnung. Jedenfalls fand er die eben wirklich richtig, hat es für sie getan, nichts anderes. Und das glaube ich wirklich. Also das Entscheidende bei einem Lehrer in dem jungen Alter ist, dass sie das Kind aufknacken und die einfach Lust haben, das zu machen, weil die eigentlich meiner Meinung nach etwas tun, was überhaupt nicht ihrem Intellekt entspricht. Also sich mit so ein paar Tönen da auseinandersetzen. Ja. Also natürlich spielt bei dir, war es ja offenbar auch so, und bei meinem Sohn dann auch und meiner Tochter, wenn man natürlich vorgelebt bekommt, tagtäglich, wie geübt wird, und ich habe natürlich jeden Tag geübt zu Hause, der war für ihn so wie Zähneputzen. Der wusste eben, der wird gemacht. Und man zieht sich auch die Schuhe an, wenn man rausgeht.
Ja, dann ist das so eine Routine.
Dann ist das normal. Jemand, der das nicht so kennt, der eben einfach nur Musik hört, der hat überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, zu üben. Und wenn das dann ein Lehrer auch noch so ein Kind beibringen soll, ist das schon heftig. Also da können schon gut und gerne Leute dran scheitern. Und eben dieser große Zufall, passt Lehrer und Kind zusammen oder passt nicht zusammen? Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Entscheidende ist, ob die miteinander können. Und wenn die können, dann kann es eine gute Initialzündung sein, wenn es losgeht. Später, wenn sie dann größer sind, spielt es nicht mehr so eine Rolle. Da muss der Lehrer eben wirklich fit sein und was drauf haben. Aber am Anfang ist das
ja, und das muss was irgendwie so in einem selber wecken, glaube ich. Also das ist ja mit vielem so, auch irgendwie Eltern, die ihren Kindern Sport nahe bringen wollen. Manchmal ist es einfach nicht das Richtige. Ist es nicht Basketball, sondern Fußball. Genau,
Das ist eben auch das nächste entscheidende Ding. Das ist natürlich recht. Es muss eben auch zum Kind überhaupt passen. Also manche Kinder wollen es eben nicht. Und andersrum, wenn man dann das Kind, vielleicht weiß es das Kind selber noch nicht, dass es das will und ärgert sich 20 Jahre später darüber, dass es eben nicht gelernt hat. Das ist eben das Gemeine. Man weiß es eben vorher nicht.
Nee, und also meine Geigenhassliebe führte dann aber immerhin auch dazu, also Orchester habe ich ja immer sehr gerne gemocht, so mit anderen. Und also da klang das ja auch viel besser. Wenn man dann mal ein bisschen kurz schief gespielt hat, hat es keiner gemerkt. Und ich war parallel, habe ich auch Ballett gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, Ballett, das ist mir alles zu strikt und streng. Ich will lieber ins Orchester parallel. Ja. Das war nämlich beides Freitagnachmittag.
Also bei einem Solo-Instrument wie Geige oder meinetwegen Flöte, eigentlich auch Gesang, ist es ja sowieso unabdingbar, dass du irgendwann mit Leuten was zusammen machst, weil das ist irgendwie sonst einfach völlig absurd, da alleine rumzugeigen. Andererseits finde ich ja, das ist jedenfalls meine Meinung, geht für mich Musik eigentlich erst ab zwei Leute los. Natürlich ist es jetzt ein bisschen pauschal wieder, aber ich finde dieses Zusammenspielen eben unglaublich schön. Viel schöner als dieses alleine vor sich hin zu spielen. Und ist das ist dann ein bisschen verführerisch beim Klavier. Beim Klavier kannst du sagen, ich brauche keinen, ich mache das alleine. Aber eigentlich bist du, wenn du eben Geige lernst, bist du echt auf der Suche. Oder was auch immer. Du suchst irgendjemanden, irgendwann, wenn du es wirklich ernsthaft machst, suchst du jemanden, mit dem du zusammenspielen kannst. Mhm. Und ab da geht für mich Musik los.
Ja, und das motiviert einen ja dann auch weiter.
Ja.
Finde ich.
Natürlich, also, da hast du auch einen Antrieb. Du sagst, ach Mensch, wenn wir jetzt da nächste Woche uns treffen, da bis dahin will ich das Ding schon drauf haben, sonst
bleibt. Genau, und dann habe ich auch die Orchesterstücke immer lieber geübt als meine Solostücke. Genau. Ich wusste dann zwar später dann auch bei den Vorspielgeige-Stücken, dass dann natürlich meine Geigenlehrerin mich begleitet auf dem Klavier, dann geht es schon auch besser. Mhm. Aber ja, man steht da halt so allein.
Mhm, ja. Ich habe mal so einen Workshop gemacht, Improvisationskurs. Da ging es um Instrumentalimprovisation und der Felix Wedermann hieß, ein ganz toller Musiker. Und der hatte einen völlig anderen Ansatz, zumindest beim Klavier, um Kinder zu unterrichten. Und zwar ist er von vornherein von der Improvisation ausgegangen. Mhm. Also nicht davon Noten, sondern von Improvisation. Und das fand ich grandios, dieses Ansatz. Natürlich kommen dann auch irgendwann Noten, weil irgendwann fragt das Kind ja auch, wie kann ich denn das aufschreiben? Mhm. Und dadurch hat der Vorteil ist, wenn du also jetzt nicht deine Etüden abarbeitest, auch wieder ein bisschen platt gesagt, sondern das Kind sich durch Improvisation seine Sachen erarbeitet, ist es immer auf einem Schwierigkeitsgrad, was er bewältigt und auch will. Weißt du, ein Kind will ja nicht langweilen und irgendwas projektieren, sondern will ja auch, fragt sich auch, Mensch, wie kann ich denn jetzt das und das spielen? Und dann sucht sich ein bisschen was aus. Fand ich einen sehr, sehr interessanten
Ansatz. Ja, und man kommt noch mehr so in die Musik rein. Und genau, wie entsteht Musik? Wie fügt sich alles zusammen? Man spielt nicht nur irgendwie was nach.
Also die Fragen entstehen aus dem Spielen dann. Weißt du? Also er macht dann da was oder hört was und fragt dann, wie funktioniert denn das? Und aus diesem Zusammenhang kann er ihm erklären, na, das geht so und so. Und wenn du es aufschreiben willst, dann musst du da eben was und das hinschreiben. Dann kannst du das auch dir auf die andere Seite merken. Das fand ich total toll. Und die meisten, wir sind ja nur mehr so, also es bricht auch weit auf mittlerweile, aber doch eher so verkopft. Also erstmal lernst du Noten und dann lernst du einen Fingersatz und dann darfst du mal ein Lied spielen.
Ja, und dann ist das alles so steif und wenig spielerisch im schlimmsten Fall, also auch immer abhängig von Lehrern.
Ja, auch dadurch, glaube ich, versteht so ein Kind dann nicht, warum es das machen soll, weißt du? Ja. Aber wenn es eben rumimprovisiert und da ein bisschen rumspielen kann, dann hat es erstmal einen Spaß an dem, was es macht. Und er kann daraus dann sich weiterentwickeln.
So. Ja, ja.
Ja, und dann hast du das ganz lange weggelegt, ja? Klavier und Geige.
Naja, also dann hatte ich Abitur, dann bin ich ja ein Jahr in die USA, da habe ich die Geige mitgenommen. Ich kann mich jetzt, das war 97, 98, kann mich jetzt rückblickend nicht mehr so erinnern, wie oft ich da gespielt habe, aber ich glaube schon, ich habe da ab und zu gespielt. Mhm. Ab und zu, keine Ahnung, einmal die Woche. Und danach bin ich nach Berlin und dann habe ich schon durchaus überlegt, ob ich irgendwie im Orchester spiele, aber dann hat man da so viele neue Sachen und dann habe ich gedacht, ach nee, dann mache ich doch, doch lieber Sport und dann singe ich. 2000 habe ich ja dann, ich glaube es war 2000, bei der Liedertafel angefangen.
Da warst du ein bisschen Schlagerchor gekommen.
Obwohl ich eigentlich immer auch klassisch vorher gesungen habe, auch an der Schule. Und insofern die Geige, dann habe ich sie noch mal, irgendwann hatte ich dann Freundinnen, die auch Instrumente gespielt haben. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben Quartett gespielt. Mhm. Querflöte, Cello noch mit dazu. Mhm. Das war dann eigentlich ganz schön, aber das haben wir auch nur ein paar Mal durchgehalten. Dann hat es sich wieder zerschlagen. Und dann habe ich tatsächlich, also das sind jetzt bestimmt 15 Jahre.
Dass du die nicht angefasst hast?
Ich habe sie ab und zu mal ausgepackt, mal geguckt, ob
noch alles da ist.
Noch alles dran ist. Und vielleicht mal kurz drauf rumgestrichen, dann gedacht, oh naja, nicht so schön. Packe ich wieder ein. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich sie auch mal wieder ausgepackt, gerade vor kurzem, vor 2 Wochen war es, glaube ich. Und mit so ein bisschen mehr Ehrgeiz dahinter, weil ich auch wusste, naja, ich habe jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit und Muße. Und Dann dachte ich, ach, na, die Seiten sind aber porös. Guck ich mal, ob sich da was stimmen lässt. Dann angefangen zu stimmen. Plomp.
Ach nee, echt. Quasi.
Natürlich gleich durchgerissen. Also die waren auch völlig kaputt.
Die Geige an sich ist aber noch in Ordnung,
die
oder?
Die ist noch in Ordnung, ja. Klingt auch gar nicht schlecht. Mhm. Und dann habe ich mir einen Geigensatz bestellt, einen Seitensatz.
Der Bogen, leidet der eigentlich vom Bogen über lange Zeit?
Ja,
meine, der ist ja so entspannt.
Ein bisschen Verschleißerscheinungen hat er schon, gerade so am unteren Stück.
Ich bin aber mal nicht durchs Alter, oder?
Nee, eher so durch die Temperatur, glaube ich, dass das trocknet auch so ein bisschen, wird auch so ein bisschen poröser, die Bespannung. Naja, dann habe ich mir einen Seitensatz bestellt.
Ja.
Dann dachte ich, mal schauen, ob ich den überhaupt drauf kriege. Anhand eines YouTube-Videos habe ich dann. Ja, dann habe ich erst alle Seiten runter. Auf einmal macht es Klock. Dachte ich, was ist denn jetzt? Genau, ist mir natürlich der Steg runtergefallen.
Aber
dann
musste
ich auch erstmal nachgucken, weil ich irgendwie dachte, der sei da drauf geklebt. Nee, aber nee, ist er natürlich. Nee,
ist nur ruffelig.
Genau. Das war
der
dann,
verschiebt sich, verbiegt sich ja auch manchmal, dann muss man wieder zurechtbiegen.
Genau, war dann auch so eine kleine Herausforderung, dass er auch wirklich gerade steht beim Draufspannen. Dann war halt alles so ein bisschen auch steif, die Wirbel oben. Das habe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich sie gestimmt hatte. Dann wollte ich gerade so ein bisschen was spielen. Dann,
Das ist sich wieder bestimmt, Und das Stimmen hast du von vornherein wieder hingekriegt? Es geht ja nach Gehör, die Quinten, das muss man
also
auch
erstmal. Also ich habe ja mein E-Piano.
Ja.
Dann habe ich erstmal nach dem Klavieren gestimmt und dann, es muss
die
zusammen klingen. Ja, doch, das geht irgendwie. Also man merkt dann schon sofort, wenn man die Saiten
so
zusammenspielt.
Ja, das brummt. Wenn es richtig brummt.
Nee, ist noch nicht richtig.
Ja, genau. Das ist ein bisschen schöner an Quinten. Die haben eben so einen sogenannten Unterton und den nimmt man nur irgendwie mehr oder weniger unbewusst wahr. Und wenn das eben brummt, dann ist es richtig.
Mhm.
Da die kleinste Änderung schon spürt man sozusagen.
Ja, das stimmt. Nee, das ging noch. Und dann, das war jetzt vor 2 Wochen, dann habe ich geguckt, was habe ich denn hier noch für Stücke in meinem Geigenkasten. Diese angeguckt, dachte ich, um Himmels Willen. Also das kann ich ja nie im Leben jetzt spielen. Dann dachte ich, versuche ich mal das ungefähr in Viertel des ursprünglichen Tempos, ob ich überhaupt die Töne noch treffe. Ja, einigermaßen. Ich habe dann ungefähr eine halbe oder eine Dreiviertelstunde da so langsam vor mich hingegeigt und auch versucht, ob ich noch irgendwie in die Lagen komme, also zumindest halt in die dritte dann mal. Ja, es ging gar nicht so schlecht. Ich habe ja dann auch immer gleich gehört, wenn es falsch ist, aber ich musste dann, also die Finger müssen sich erst wieder so an die Position gewöhnen. Und dann tat mir nach einer Dreiviertelstunde dermaßen der linke Arm weh. Ich hatte einen riesen roten Fleck auf dem Schlüsselbein.
Ja.
Dann ging es nicht mehr.
Berühmte Geigenhals.
Ja.
Was ist denn schwieriger, das Greifen oder das Streichen?
Das Greifen.
Das Greifen, tatsächlich?
Das Streichen nicht.
Krass. Du kriegst einen richtig schönen Ton gestrichen.
Relativ,
Wahnsinn.
Ja.
Ich habe ja auch Geige gelernt als Kind, viel kürzer allerdings als du, wahrscheinlich 1-2 Jahre und ich war dann noch ein bisschen jünger und dann nicht mehr. Ich habe dann in der Jugend die große Sünde begangen, nochmal Geige spielen zu wollen in der Gruppe. Also wirklich, das ging gar nicht. Und zwar vor allem, das Greifen war kein Problem für mich, aber der Strich, ich habe keinen vernünftigen Bogenstrich hingekriegt, keine Chance.
Du hast parallel aber auch Gitarre da schon gespielt. Deswegen ist das mit
Das kann sein, stimmt. Mandolina wird auch
bei mir ist das Greifen halt also ich muss wieder irgendwie, so in meiner Erinnerung war auch der vierte Finger immer nie so weit abgespreizt.
So.
Ich hatte das Gefühl, meine Hände sind geschrumpft.
Ja. Naja, die waren ja, warte mal, wie alt warst du nochmal mit 9?
9.
Naja, da sind da aber die Hände wirklich noch kleiner. Liegst du gerade, ist ja vor der Pubertät. Und das ist schon ein Unterschied, oder? Weil die Hände sind größer, das kannst du ja nicht einfach so 1:1 übernehmen, was du da gelernt hast.
Ja, aber ich habe ja dann bis 19, 20.
Ach nee, stimmt,
älter.
Du hast ja noch
weitergespielt.
Du hast recht, scheiße. Nee, dann ist es Quatsch.
Das ist einfach,
Na, das ist vielleicht auch der Unterschied. Ich habe eben nie zwischendurch was gespielt, aber du hast immer vielleicht das ein bisschen frisch gehalten. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass gerade Geige und auch manche Blasinstrumente, die vertragen so eine Pause eigentlich nicht. Du musst dich wirklich richtig reinkriegen. Ich habe ja auch mal ein bisschen Oboe gehabt. Das war dann nach der Pubertät oder während der Pubertät. Dann auch viele Jahre nicht. Durch einen großen Zufall mal eine Oboe in die Hand bekommen. Genau das gleiche Problem. Na, mit dem Greifen, das geht. Aber diese Lippenspannung, die war einfach nicht da. Da kommt eben wirklich kein ernstzunehmender Ton bei raus. Und das ging mir bei der Geige mit dem Bogenstrich auch so.
Nee, gut, das geht bei mir. Also klar, wenn es dann irgendwie seitenübergreifend ist, dann klingt es auch mal nicht so schön, aber Nee, es sind hauptsächlich die Töne und die Beweglichkeit.
Naja, wahrscheinlich auch die Erinnerungen. Du weißt, wie du mal gespielt hast.
Ja.
Und da bist du jetzt natürlich nicht mal im Ansatz. Kannst du ja gar nicht. Die Stücke sind sozusagen zu schwer jetzt.
Ja, die sind zu schwer, genau. Jetzt habe ich dann irgendwie ein Orchesterstück gefunden, wo ich jetzt spiele ich so immer die Geigenstimme. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendeine Messe.
Also wäre fast die Frage, ob du dir sozusagen völlig andere Literatur besorgst, die ein bisschen leichter ist,
genau.
Aber eben nicht vergleichbar ist mit dem von früher.
Das ist jetzt mal der Plan, aber da muss ich ein bisschen recherchieren. Ja. Ich brauche jetzt mal irgendwie Stücke, also zum einen ja so ein bisschen etüdenartige Stücke, die aber trotzdem Spaß machen.
Spaß machen, finde ich auch.
Dass ich wieder so reinkomme, auch irgendwie ja, ins Lagenspiel und dass es so, dass es gut, richtig gut klingt und nicht nur die richtigen Töne. Mhm. Dass da so ein Flow wieder reinkommt, aber...
Ja. Naja, und natürlich fällt mir jetzt so spontan ein, wäre sich auch die Frage, vielleicht doch irgendwie sich nochmal einen Lehrer zu nehmen, oder?
Ja.
Weil ich meine, da kommen natürlich ganz andere... Man hat einen Anreiz, weil der eben weiß, bis zur nächsten Woche willst du das haben. Und der hat vielleicht auch, kennt diese Problematik und hat vielleicht auch gleich die richtige Literatur, die da passen könnte. Weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Da bin ich... Ja, ich hatte ja, das Gleiche habe ich ja ein bisschen mit Klavier. Dass ich eigentlich, Klavier hat mir ja auch immer eben mehr Spaß gemacht. Und da wollte ich dann eigentlich immer wieder spielen und habe mir dann auch vor, wann war denn das, auch über 10 Jahre her, dann das E-Piano gekauft. Und dann hatte ich es und habe eigentlich auch viel zu wenig gespielt, weil ich da das ähnliche Problem hatte wie mit den Geigennoten. Dann habe ich da diese Noten von früher und denke mir so, Mist, das konnte ich doch alles mal spielen. Das will ich wieder spielen, aber kann ich nicht mehr. Und dann, das führt zu so einem Frustmoment. Ja. Also auch da brauche ich jetzt mal andere Noten. Bräuchte ich mal andere Noten. Und aber eigentlich, naja, wobei, bei Klavier bräuchte ich, glaube ich, nicht unbedingt noch mal einen Lehrer.
Das ist eher die Literatur.
Ja.
Mit der Geige, da gibt es natürlich jetzt technisch auch ganz bestimmt ganz gute Möglichkeiten. Irgendwie im Internet gibt es bestimmt auch eine Art, ich sag mal so Karaoke für Geige, kann ich mir vorstellen, oder?
Müsste ich mal gucken.
Dass die da praktisch diese Begleitung spielen und du spielst das zu Geige. Weiß ich das nicht. Dachte ich jetzt, dass man zumindest nicht ganz so einsam ist. Ich halte zwar davon auch überhaupt nicht, diese Karaoke-Kram ist überhaupt nicht mein Ding. Ist so ein bisschen wie Schachcomputer. Also ich meine, gegen eine Maschine zu spielen, finde ich irgendwie ein bisschen dröge.
Ja,
also da mache ich doch lieber mit.
Viel zu vermeintliches Überraschungsmoment.
Aber da du ja Kinder, wenn du jetzt nicht was keine Alternative hast, wäre das zumindest eine Form, um zu üben.
Na, ich muss da jetzt mal ein bisschen recherchieren und dann muss ich mal überlegen. Also bis jetzt haben sich noch keine Nachbarn beschwert. Ich habe aber immer auch nur Sonntagnachmittag gespielt.
Das wollte ich nur fragen. Ich meine, die ganze, gerade Geige, ich meine, E-Piano kannst du ja immerhin auf Zimmerlautstärke stellen.
Ja.
Aber Geige kannst du halt nicht auf Zimmerlautstärke
stellen. Ich könnte einen Dämpfer draufsetzen, aber trotzdem ist es noch laut genug.
Ja. Ja, und du brauchst ja auch den richtigen Klang, um das zu üben.
Eben, genau.
Da nützt ein Dämpfer auch nur bedingt.
Nee, das klingt dann auch irgendwie nicht so schön.
Aber bisher gab es da keine.
Bis jetzt gab es keine Beschwerden, aber ich habe auch noch nicht oft gespielt.
Ja.
Aber normalerweise, wenn ich den ganzen Tag arbeite, dann habe ich eigentlich ja nur Abendszeit
das
zu spielen. Und
wenn
bis wie viel
wollen.
Uhr, also länger als bis 9, kann man das auch keinem zumuten.
Naja, bloß gerade in der Zeit von 8 bis 9 sitzen die alle vor ihrem Fernseher.
Ja.
Selbst wenn du vielleicht die Berechtigung hast, das zu machen, ist es irgendwie ein unschönes Gefühl.
Ja.
Also das finde ich bei in Wohnungen durchaus ein Problem mit Üben. Ich meine, da ich ja nur tagsüber meine Sachen mache, ist es nicht so schlimm. Da kann ich auch üben, ohne dass mich irgendwie belästigt fühlt. Aber wenn du eben tagsüber arbeitest und dann nicht abends hinsetzt,
ich müsste dann vormittags spielen, aber da habe ich keine Lust vor der Arbeit.
Ja.
Weil man braucht ja auch so ein bisschen, die Lust muss schon da sein, damit man auch gerne rangeht.
Ja, klar.
Und dann nur am Wochenende, dann muss man es wirklich, glaube ich, regelmäßig am Wochenende machen.
Also ich glaube, beim Instrument, meine Meinung, zumindest gerade wenn man nach einer langen Pause, eigentlich muss es täglich machen.
Ja.
Also nicht lange, aber täglich, ehe sich das so richtig verschaltet. Man muss halt in dem Instrument träumen. In welchem Instrument denkst du, wenn du jetzt einen Ton dir vorstellst, einen Ton D, siehst du da die Geige oder siehst du das Klavier?
Da sehe ich das Klavier.
Ja. Aber nicht weit weg die Geige, oder? Du siehst doch sofort, wo der Ton ist.
Ja. Das schon.
Ich habe ja viel zu spät mit Klavier angefangen und es hat ewig lange gedauert, bis ich wenn ich jetzt irgendwas musikalisch mir vorgestellt habe, dass ich das Klavier gesehen habe, also die Akkorde oder was.
Wie alt warst du, als du mit Klavier angefangen hast?
20.
Ach so.
Ja, also hoffnungslos zu spät.
Das ist wirklich alt.
Und Klavier und Gitarre eben viel früher. Und man sagt ja eigentlich so im Allgemeinen, alles, was du bis 18 lernst am Instrument, das hast du drauf. Und was danach kommt, ist sehr, sehr mühsam. Ist nicht unmöglich, aber eben sehr mühsam, sich dann zu arbeiten. Insofern sind ja bei dir auch die Grundlagen da. Und das kann man, glaube ich, auch alles wieder.
Ja, wieder, ja, aber wie du sagst, man muss es, glaube ich, dann wirklich sehr regelmäßig machen. Ja, und irgendwie, genau, braucht dann so ein Umfeld, im Fall von Geigen, Ensemble oder irgendwie Orchester. Ja, ich weiß halt nicht, ob man da wieder hinkommt.
Ja, ja.
Oder doch, speziell, ob da ich wieder.
Meinst du eine Leistung, ja?
Ja.
Naja, das ist nur eine Frage des eigenen Anspruchs, glaube ich. Also, du hast natürlich einen hohen musikalischen Anspruch und der deckt sich vielleicht nicht mit dem, was du dann machen kannst. Nee. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber das Üben, so ein Ensemble finde ich natürlich wichtig, ist eigentlich das, worum es dann geht, so wie im Chor. Also Chorsingen macht nur Spaß, wenn man singt und nicht, wenn man das theoretisch macht oder zu Hause übt.
Genau.
Und im Chor ist ja noch der Unterschied, es gibt natürlich Chöre, wo es heißt, die müssen auch alles üben zu Hause, aber es gibt auch genügend Chöre, Laienchöre, da reicht es einmal die Woche hinzugehen und zu singen, das war's. Ist ja auch das Reizvolle eigentlich für Laien.
Ja.
Aber im Instrument ist es, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass es geht. Du musst, also die Gruppen, die ich habe, wo Instrumente gespielt werden, wenn ich da erst anfangen würde, mit den Leuten da die Fingersätze durchzugehen, das geht einfach nicht.
Nee, also kommt man ja zu nichts.
Genau, also das heißt, in diesem Fall muss man davon ausgehen, dass du es zu Hause übst, die Sachen, die du machst.
Ja,
natürlich ist es eben was ein Unterschied, ob du jetzt Geige übst, um Geige zu üben, oder ob du Geige übst, weil eine Probe kommt.
Ja, weißt du? Da hat man dann schon gleich eine andere Motivation wieder dabei. Ja, ich kenne auch tatsächlich wenig Leute, die Instrumente spielen, jetzt in meinem aktuellen Freundeskreis. Das ist auch ganz interessant. Früher, klar, durch die Schule schon allein, da waren natürlich die meisten meiner Freunde auch in meiner Klasse und die haben dann alle was gespielt.
Ja.
Und mit denen habe ich mich dann allerdings wiederum natürlich auch nicht zum Ensemble-Spielen getroffen. Ja. Das war dann... Ja. Hat sich dann an der Schule ergeben und durch den Unterricht.
Naja, im Schlagerchor gibt es natürlich ein paar Leute. Der Thomas.
Ja.
Akkorde und Klavier. Beispielsweise.
Aber da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten für die nächsten
für den Chor auch so
Chorabende. Die werden dann ergänzt durch.
Allerdings, wenn ich daran denke, ich meine, unsere Chorabende waren ja oft gewürzt mit Solonummern.
Ja.
Dass ich dich da noch nie am Klavier oder an der Geige gesehen habe, ist eigentlich Frevel.
Naja, das liegt an der großen Diskrepanz zwischen dem, was ich mal konnte und dem, was über die Jahrzehnte verschütt gegangen ist durch mangelnde Übung.
Aber es wäre zumindest vielleicht was, also diese offene Bühne ist ja eigentlich fast die offene Bühne, was wir da machen. Also der Chor macht dann eben die Chorlieder.
Und das wäre auch mal ein Anreiz,
extra,
klar,
genau, auf jeden Fall. Eine extra Bühne, auf einer kleinen Bühne, dann so eine kleine Solonummer. Und klar, da könnte man. Ich meine, Klavierbegleitung ist ja nicht so anspruchsvoll.
Nee.
Du musst ja da keine Sonate hinlegen.
Ja, genau, da ist auch der Knackpunkt, da braucht man dann die richtigen Noten.
Wofür?
Auch beim Klavier üben, um wieder reinzukommen, ja, quasi. Ja. Und genau, wenn man dann weiß, man begleitet, dann kann man die Noten dann auch entsprechend üben.
Bist du sehr notenfixiert oder kannst du auch relativ frei spielen?
Ja, ich bin relativ notenfixiert tatsächlich. Also meinst du jetzt improvisieren oder einfach auswendig?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine schon auch nicht unbedingt gleich improvisieren, aber nehmen wir mal an, da sagt der Zehner vom Chor, die wollen gern, was war das für ein Lied von Mireille Mathieu, dein Schlaflied?
Guten Morgen Sonnenschein.
Guten Morgen Sonnenschein. Kannst du es nicht begleiten? So. Du hast aber keine Noten oder meinetwegen nur die Akkorde. Nee. Könntest du nicht?
Nee, könnte ich nicht. Was ja interessant ist, weil ich natürlich in meinem Musikunterricht an der Schule ja auch das ganze Kadenzen, Notensatz und das alles gelernt habe.
Also ich habe ja auch klassisch Klavier gelernt und sehr gute Klaviere gehabt. Allerdings war das eben auch so dieses, wie ich vorhin gesagt habe, sehr streng nach Noten.
Mm.
Es waren eben auch klassische Sachen und ich finde auch bei der Klassik sollte man nicht irgendwas hinzuerfinden oder weglassen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Aber dadurch habe ich es auch nicht gelernt, frei damit umzugehen. Und später hatte ich dann bei einer Jazzpianistin Unterricht und da habe ich das gelernt. Das kann man dann, das könntest du auch. Wenn du erstmal einen richtigen Ansatz hast,
geht das. Das ist toll, das habe ich mir so in der Theorie auch immer vorgestellt, dass ich das gerne können würde.
Da sollte ich dann für einen Gospelchor ein Stück da spielen und dann habe ich die Noten bekommen und habe das versucht zu üben.
Ja.
Und habe festgestellt, viel zu schwer für meine krummen Finger. Und bin da mit hängenden Ohren zu der Lehrerin.
Wenn man dann nicht. So diese...
Ja. Und da sagt sie, Na, dann spiel doch nicht das, was da steht. Dann hat sie mir gezeigt. Es geht nicht darum, gerade beim Gospel geht es nicht darum, jede Note zu spielen. Du musst den Charakter erfassen. Du musst diesen Groove reinkriegen. Mhm. Und das ist viel besser, etwas zu machen, was dir dann in den Fingern liegt, als sich da irgendwie rumzukröten haben mit irgendwelchen Sachen. Und das ging relativ schnell, habe ich gelernt, wie man sich selber das in die Finger legen kann, was man braucht. Also, wenn du meinetwegen nur Akkorde hast oder meinetwegen auch ausgeschriebene Noten und dann sagen, naja, das ist mir zu kompliziert, dann mache ich das ein bisschen leichter. Nicht bei Klassik oder sowas. Das ist natürlich, halte ich für Frevel. Es gibt ja viele, die hier vereinfachte Fassungen von Für Elise oder sowas spielen. Das finde ich alles ziemlich gruselig. Aber in einer modernen Musik...
Nö, da kommt es ja gerade auch drauf an, dass man frei damit umgeht.
Ja, und dann wird es eigentlich auch erst reizvoll. Also wenn du nicht nach Noten spielst, oder ich weiß nicht, streng, sondern dir deine eigene Fassung zurechtstrickst, wie es dir liegt.
Ja, eben, wenn man auch manchmal in Jazzkonzerten ist, wo dann spontan improvisiert wird.
Na, das ist natürlich nochmal eine Nummer stärker, das ist wahr.
Also dann schon auch wieder große Kunst.
Wobei ich da auch finde, dass es gibt ja so diese Hardcore-Jazz-Leute, die eben auch sagen, du musst erstmal 10 Jahre lang Skalen üben, bevor du anfangen darfst zu improvisieren. Ich bin jetzt immer ein bisschen extrem, so schlimm ist es natürlich nicht. Ja. Und mir in den Klavierern hat gesagt, es kann jeder improvisieren. Und dachte, völlig recht, auf deinem Stand, auf dem du bist, kannst du auch improvisieren. Selbst wenn du gar kein Klavier spielen kannst, kannst du improvisieren. Und das finde ich einen viel gesünderen Ansatz. Und dann auf dem Niveau, mit dem du kannst, kannst du es eben, wenn du weißt, wie man herangeht, geht das eben. Das habe ich auch bei diesem Improvisationskurs natürlich gelernt, war das Gleiche.
Ja.
Und bei ihm war das so, bei diesem Improvisationskurs, fand ich auch sehr interessant, improvisieren wird dann schwer, wenn du keine Grenzen hast. Du brauchst Grenzen. Das macht die Sache viel, viel leichter. Das fand ich total spannend. Also wie auch immer du die Grenze definierst, dass du mir sagst, du bleibst jetzt nur auf einem Ton, ein blödes Beispiel. Hast du da was zu tun, das musst du erstmal hinkriegen, nur auf einem Ton zu improvisieren. Ja. Oder nur irgendwie sowas. Das fand ich, natürlich sind diese Grenzen niemals dogmatisch. Also wenn du die dann überschreitest, ist es auch nicht verboten.
Ja.
Aber es hilft, wenn man sich so eine eigenen Grenzen setzt.
Ja, spannend. Vielleicht ist das meine neue Strategie, jetzt um wieder ins Klavierspielen reinzukommen. Ja. Improvisieren. Ja. Muss ich gerade dran denken, dass wenn wir immer an der Schule Vorspiel hatten, mussten dann auch alle vor der Klasse spielen. Ihr jeweiliges Instrument, also die meisten hatten Klavier, langweiligerweise. Dann ein paar mit Geige, da waren schon gar nicht so viele. Das war ich und ich glaube noch 2 oder 3 weitere maximal. Dann gab es ein paar mit Querflöte. Aber die meisten hatten tatsächlich Klavier. Und mein Schulfreund Klaus war immer nicht so derjenige, der gerne geübt hat. Und dann hat er einmal, als wieder Vorspiel anstand, einfach auch was improvisiert. Saß dann da vorne und hackte auf dem Klavier rum und unser Musiklehrer hat sich halb tot gelacht. Es gab dann trotzdem nur eine 4. Aber ja, der Wille zählt.
Ich fand bei diesem Improvisationskurs sehr interessant. Also ich komme nun wirklich nicht von der Improvisation und bin da wirklich mit schlotternden Knien hin. Ein Kurs Gesangsimprovisation war der erste und bin dann auch beflügelt rausgegangen und gesagt, ach, so schwer ist es ja gar nicht. Jedenfalls, wenn man richtig angeleitet wird. Und dann dachte ich, jetzt bist du so mutig und machst jetzt mal auch Improvisation auf dem Instrument. Und da fand ich ein Schlüsselerlebnis von diesem Typen, der sagt hat, eigentlich ist Instrumentalimprovisation viel einfacher, weil man immer sagen kann, ich bin es ja nicht. Das ist ja das Instrument. Beim Gesang, das ist natürlich wirklich, das bist wirklich du selber.
Ja.
Fand ich total interessant, diese Herangehensweise. Oder auch, was natürlich auch eine Form von Improvisation ist, das Instrument kennenzulernen. Ist ja praktisch da schon so eine Art Dialog zwischen dir und dem Instrument. Und zu hören, wie klingt denn das in dem Bereich, wie klingt das in dem Bereich. Also das fand ich sehr, also wenn man so einen Ansatz hat, macht es einem auch ein bisschen leichter, mit dem Instrument umzugehen. Nimmt einem ein bisschen die Angst.
Wo hast du das gemacht damals,
Kurs? Mering. Ist das Mering? Warte mal, ich hört mir nur ein, der liegt in den Podcast drunter. Exploratorium, jetzt habe ich es. Exploratorium.
Ja, mal gucken, wenn es jetzt irgendwann wieder geht, dass man sich treffen kann mit Leuten, vielleicht gucke ich mir sowas auch mal an.
Ja. Das ist auch wirklich, wenn es das noch gibt, das ist schon viele Jahre her, der macht das wirklich toll. Ich hatte einen Kurs gemacht, den ging über ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann bin ich da angekommen Und er saß ziemlich betrübt da und sagt, eigentlich wollte er gerne absagen. Er hatte nur meine Telefonnummer nicht, weil wir viel zu wenig waren. Wir waren nur 4 Leute und er geht immer so von 10 Leuten aus. Mhm. Und da meinte der, naja, weil er nicht absagen konnte, machen wir es jetzt einfach. Mhm. Erstmal einen Tag und dann gehen wir nach Hause und dann war es das. Dann blasen wir das Ding ab. Und dieser Freitag, der hat so einen Spaß gemacht. Durch den großen Zufall, dass wir 4 Leute gut miteinander Musik machen konnten.
Ah, ja.
Und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt besonders erfahren bist auf deinem Instrument oder nicht. Da war einer bei, ich glaube, der hat sogar gar kein Instrument gespielt, der hat dann wirklich viel mit Perkussion gemacht. Mhm. Es hat einfach Spaß gemacht. Und da haben wir das Wochenende mit größtem Vergnügen diesen ganzen Kurs gemacht.
Ja, toll.
Also wirklich erstaunlich.
Wollen wir...
Du musst bald los,
langweiligerweise, ne? Nochmal darunter?
Zeit, also, das hast du nicht, ne?
Ne, eine halbe Stunde habe ich noch.
Gut. Hm. Ja, das fand ich sehr interessant. Und da bin ich tatsächlich der Improvisation näher gekommen. Wobei das jetzt nicht diese Improvisation wie beim Jazz ist, beispielsweise. Da gehen die ja wirklich von Skalen aus, was auch verständlich ist. Und diese hängen eben innerhalb dieser Harmoniegeschichte, kannst du dich mit diesen Skalen bewegen, und nach dem Motto. Das war bei denen natürlich nicht. Das war wirklich ziemlich freie Improvisation. Und ich muss auch sagen, was wir da gemacht haben, das hat großen Spaß gemacht, aber ich hätte es mir nicht anhören wollen. Das ist eben wirklich frei und
ja,
ist
wobei
fast
man
wie Therapie oder so.
Also, dass ja manchmal auch bei Jazzkonzerten denkt, dass sich irgendwie, man sieht, die auf der Bühne haben da großen Spaß dran, aber wenn man zuhört, dann erschließt sich es einem nur so sehr begrenzt.
Aber geholfen hat es mir jedenfalls, einen besseren Umgang mit einem Instrument zu haben. Mhm. Also nicht so verkrampft, das muss alles stimmen, da darf nichts wackeln.
Ja, eben. So. Das setzt einen dann ja selber auch unter Druck.
Ja, genau. Und eben auch in der Lage zu sein, wenn es dann mal schief läuft, es wegzulächeln und irgendwie weiterzukommen und wieder reinzukommen und nicht da sofort alles verkrampfen und böse gucken oder so.
Ja, ja. Oh, einmal hatte ich ja bei einem Klaviervorspiel zu Schulzeiten einen totalen Blackout. Klavier konnte ich eigentlich immer gut auswendig spielen, die Stücke. Und dann einmal dachte ich, ja, das war so ein nachmittägliches Schulvorspiel, so das, ja, das spiele ich auswendig. Und dann saß ich vorne am Klavier und wollte gerade anfangen, fiel mir überhaupt nichts mehr ein. Da hatte ich so einen komplett Blackout. Ja. Da dachte ich, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Die Noten hatte ich auch irgendwie nicht zur Hand, die hätte ich nicht schnell hinlegen können. Da habe ich angefangen, dann musste ich wieder aufhören. Ich habe dann nochmal wieder angefangen und dann ging es zwar einigermaßen, aber ich habe mich dann vor lauter Aufregung natürlich ständig verspielt. Das war eines der schlimmsten Vorspiele überhaupt. Seitdem habe ich nie mehr ohne, also wenigstens hatte ich sie dann da liegen.
Das war so ein Trick von meiner ersten Klaviererin, die gesagt hat,
psychologisch.
Ja, auswendig spielen auf jeden Fall, also ist ein großer Vorteil, aber die Noten wenigstens bei haben oder aufs Instrument legen. Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, weil so schnell kannst du gar nicht nachgucken.
Nee, aber das ist
aber es hilft ganz, irgendwie trotzdem.
Ganz interessant.
Und seitdem
ruhig
ist,
trotzdem.
Seitdem ist auswendig spielen für dich eher ein rotes Tuch, oder? Oder kriegst du, würdest du es hinkriegen? Auch auf Geige? Oder?
Auf Geige komischerweise immer nicht so gut wie bei Klavier. Bei Klavier hatte ich das mehr so, hatte ich das dann so vor mir, die Noten so vor dem inneren Auge und habe dann gespielt. Bei Geige habe ich mich mehr noch so an den Noten festgehalten, warum auch immer.
Komisch, ne? Also ich habe zum Glück wenig Probleme mit auswendig spielen. Also ich kann mir das ziemlich schnell merken. Mhm. Also nicht sofort, das ist immer alles sofort weg. Aber wenn ich es erstmal gelernt habe, dann ist es ziemlich tief im Gedächtnis.
Und dann selbst auch interessant, weil jetzt zum Beispiel beim Singen, da fällt mir das auch ziemlich leicht, dann auswendig zu singen.
War das schon immer so beim Singen?
Ja. Mhm. Weil man es vielleicht auch anders gelernt hat, weil man auch ohne Noten singen gelernt hat.
Du hast auch früher ohne Noten gesungen sozusagen. Im Kinderchor oder
im Kinderchor, ja.
Es gibt ja viele Chöre, die singen halt auch nach Noten, klar.
Ja.
Ich überlege nämlich, ob das wirklich eine Trainingssache ist. Und der Schlagerchor,
ich glaube wirklich
ist eben
so ein bisschen, wie man es lernt, ist es schon.
Ja. Na, aber gerade im Schlagerchor haben wir ja einige, die haben wirklich riesen Probleme, auswendig zu lernen. Das ist nicht, weil sie zu faul sind, sondern weil sie eben nicht dieses Gedächtnis haben. Mhm. Also das ist sicherlich auch eine Veranlagungsfrage, also nicht nur eine Trainingsfrage.
Ja, das beziehungsweise, also wobei ich muss manchmal, also wenn ich es von vornherein auswendig lerne, jetzt im Schlagerchor, dann bin ich oft so ein bisschen irritiert. Ich muss es irgendwie einmal als Noten gesehen haben. dass ich auch manchmal weiß, wie so Schritte sind zwischen oder manche Passagen genau funktionieren. Ja. Dann kann ich das besser lernen, als wenn ich es nur nachsinge.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also so ist auch meine Herangehensweise, also mal nach Möglichkeit als erstes einen Überblick verschaffen. Ja. Also sich mal die Partitur angucken. Kannst du ja nur auch, weil du mit einer Partitur was anfangen kannst.
Ja, genau.
Viele Sänger können es nicht, da ist es vielleicht nicht so. Aber trotzdem, man sieht irgendwie auch, ach, da sitzt der ein, da sitzt der
ein.
Ja,
genau.
Dass man so mitkriegt, was passiert eigentlich.
Ja.
Aber eigentlich kann man dann meiner Meinung nach die Noten schon weglegen.
Mhm.
Weil ich habe die Erfahrung gemacht, erst nach Noten lernen, dann auswendig lernen, ist nicht nur ein Umweg. Also es dauert länger und es wird nie so richtig sicher.
Ja.
Weil du eben erst, du fängst schon mal an mit der Kopplung Auge und Musik.
Mhm.
Wenn die gar nicht erst zulässt, wenn es von vornherein auswendig ist, ist es tiefer im Gedächtnis.
Ja, das stimmt.
Habt ihr mal erlebt, da habe ich beim, ich habe doch mal in diesem Frauengefängnis da Klavier gespielt, wie ich mir erzählt habe.
Ja, hast du mal irgendwann erzählt.
Gottesdienst. Und da habe ich über jemanden so ein Buch bekommen über das mentale Training oder weiß ich was, also wie man eben auswendig lernt. Und sie hat es so beschrieben.
Mhm.
Und ich musste ja da einmal die Woche dahin und da eben irgendwelche Lieder spielen, die ich vorher noch nie kannte. Also immer eine Woche Zeit, mir die anzugucken. Und da habe ich es natürlich nicht auswendig. Ist ja Quatsch, kann ich schön nach Noten spielen. Und da dachte ich, jetzt probierst du das doch mal aus. Und habe dann die Noten bekommen und habe dann wirklich halbtaktweise das Zeug so gelernt. Also immer erst gucken und dann ohne die Noten anzugucken spielen.
Okay.
Was natürlich wirklich nur ganz kleinteilig geht. Und ich empfand das als unglaublich mühsam. Aber nachdem ich es gemacht habe, war das so tief im Gedächtnis. Das fand ich phänomenal. Also das ist wirklich, das gräbt sich ganz anders ein.
Ja, stimmt, da unten ist ein bisschen. Sonst laufe ich da ins Gebüsch.
Also auswendig spielen ist definitiv ein heißes Thema. Und für viele ist das ein rotes Tuch. Ich komme damit gar nicht klar.
Ja, aber ich glaube, man kommt so der Musik irgendwie näher tatsächlich,
ich auch,
als wenn man sich so immer an die Noten kann.
Es hängt natürlich von der Musik ab. Also ein Orchesterstück, wo du 20 Takte lang 16. spielst, ist es Blödsinn, auswendig zu lernen.
Ja.
Zumal ja bei einem Orchester, naja, ich bin immer so ein bisschen extrem, aber der eigentliche Musiker ist ja der Dirigent. Und wenn der sagt, du sollst lauter spielen, hast du bitte schön lauter zu spielen.
Mhm.
Stark übertrieben. Aber bei kleineren Gruppen, also bei Kammermusik, wo es eben keinen Dirigenten gibt, da ist eben jeder derjenige, der auch interpretiert und sich unterhält.
Ja.
Und ich meine, es ist wie ein Gespräch, wenn man dann sagt, das macht man auch nicht nach einem Skript.
Lese ich nicht was vor.
Genau, sondern da unterhält man sich einfach. Und so ein bisschen, finde ich, ist es in der Musik, in der kleinen Besetzung auch so. Da ist es eher störend.
Ja, ist was dran.
Aber eben auch schwer. Wenn es jetzt rein völlig frei improvisierte Sachen sind, klar, brauchst du natürlich keine Noten. Aber wenn man eben Sachen sich einstudiert, und das dann aber ohne Noten machen soll, dann braucht man eben halt so ein Gedächtnis dafür. Deine, mit dem Klavier oder, ja, da, was favorisierst du da vom Instrument her? Also es gibt ja die Möglichkeit Flügel, Klavier, E-Piano oder Keyboard, wenn man es ganz extrem nimmt.
Ach, eigentlich schon Klavier. Ich meine, so ein Flügel hat natürlich was, aber ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass der jetzt so viel. Naja, doch, er klingt schon noch mal voller als jetzt ein Klavier.
Also ich finde den Unterschied zwischen Flügel und Klavier grandios, riesengroß. Also für mich ist ein Flügel ein wirklich, ich behaupte mal, also für mich ist wirklich ja ganz persönlich ein ganz anderes Instrument.
Du hattest einen mal, oder?
Flügel,
aber du
hattest
jetzt nicht mehr.
Nee, halt nicht mehr. Nach dem Umzug habe ich ihn verkauft. Also so ein Stutzflügel natürlich, in der Wohnung ist der Quatsch, einen großen zu haben. Der große Blödsinn dabei ist, in einer normalen Wohnung, für eine normale Wohnung ist ein Flügel natürlich zu groß. Also nicht vom Instrument, sondern vom Klang her.
Ja,
der kann sich auch
nicht
entfalten, der Ton. Das ist insofern
ja
absurd.
Riesen
brauchst du eigentlich ein Riesenzimmer. Deshalb ist es eigentlich Quatsch. Und beim Klavier, irgendwie gefällt mir der Klavierklang meistens nicht.
Ja?
Ich finde den irgendwie nicht schön. Dann würde ich lieber ein E-Piano nehmen, komischerweise.
Ich habe, zugegebenermaßen, ich saß schon ewig an keinem Flügel mehr.
Hm. Geht ja schon mit dem Modulationspedal los. Das hat ja eine ganz andere Wirkung, weil du ja, kennst du das Prinzip, ne?
Beim
Flügel, da veränderst du ja die Position des Hammers zur Seite. Du hast ja wirklich einen ganz anderen Klang.
Ja.
Und beim Klavier, ne, ist halt ein bisschen dichter dran an den Seiten.
Ja, ich meine, das, was ich jetzt habe, das ist so ein ganz einfaches E-Piano. Das klingt natürlich überhaupt
gut
nicht schön.
Ja,
und dann hast du
blöd
immer so dieses Klick-Klacken der Tasten.
Gut, das muss man dazu sagen. Ich meine natürlich, es ist wirklich ein relativ neues E-Piano. Die haben sich wirklich verbessert. Also
die sind
haben
dann fast
eine
wie
eine gute Qualität. Nein, das ist kein Klavier. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber die Vorteile überwiegen himmelhoch.
Mhm.
Weil du hast angefangen davon, dass du auch spielen kannst, wann du willst. Mhm. Mehr oder weniger. Stimmt auch nicht ganz, wenn du mitternachts spielst, dieses Anschlagen der gewichteten Tasten, das hört ja unter dir. Das kannst du auch nicht machen. Aber gut, ansonsten kannst du eigentlich dich frei, relativ frei bewegen. Du musst nicht stimmen, das wird erstmal, kann man auch sagen, okay, dann bist du ein bisschen faul, wenn du das nicht willst. Aber du kannst zum Beispiel verschiedene Stimmungen einstellen. Du kannst reinstimmen, das Instrument. Mhm. So was gibt es mittlerweile. Also mit in D-Dur. Natürlich kann man damit nur bestimmte Literatur spielen und verschiedene Sounds einstellen, mit dem Computer arbeiten, mit MIDI. Also sind unschlagbare Vorteile, finde ich, gegenüber einem Klavier.
Ja.
Also für mich jedenfalls. Aber ein Flügel, da geht nichts drüber. Also über einen Flügel geht nichts.
Tja, ich muss mal wieder, also erstmal muss ich ein bisschen ein paar Stücke mehr drauf üben und dann, dann brauche ich mal einen Flügel, an dem ich die spielen kann.
Ja, beim,
um deine
ja, um das mal zu überprüfen,
Ansicht zu überprüfen.
Also mir ging es dann schon eine lange Zeit so, wenn ich dann irgendwo irgendwelche hochgehen oder?
Ja.
Wenn ich irgendwo unterwegs war, wegen Urlaub oder so, dann stand da irgendwo ein Flügel rum. Also es hat mich dann schon gereizt. Beim Klavier?
Ja, dann bist du da gleich auch, ran und hast was gespielt.
Naja, habe ich mir natürlich meistens nicht getraut, aber hätte ich am liebsten auch mal so. Nicht alleine gewesen, wäre, hätte ich es gemacht. Aber wenn irgendwelche Leute waren, war ich immer zu schüchtern, mich da denke ich mal, ich belästige die da mit meinem Geklimper.
Ach, nee,
aber zumindest ist ein Flügel für mich wirklich sehr, sehr fasziniert und reizt mich auch zu hören, wie klingt dieses Instrument. Bei der Geige gibt es ja nun auch sogenannte E-Geigen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder gehört hast.
Naja, doch.
Also die haben keinen richtigen Korpus.
Bei Konzerten oder so. Also Rockkonzerten.
Ja. Ich weiß nicht, ob das, weil du sagst, wegen Üben und Lautstärke und so, ob das was bringt, habe ich überhaupt keine Ahnung. Das, eigentlich müsste ja auch ein richtig normaler Ton sein, der da gebildet wird. Eben nur so leise, dass du eben irgendwie eine Box brauchst. Dann könnte man sozusagen tageszeitunabhängig üben. Wahrscheinlich sogar noch mehr als beim Klavier, weil du diese perkussiven Anschläge nicht hast bei einer Geige.
Ach, ich werde jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen ausreizen, wann sich die ersten Nachbarn beschweren.
Ja.
Doch mal irgendwann unter der Woche abends spielen. Also ich spiele ja dann auch nicht lange. Wir haben zum Beispiel in Wilmersdorf, wo ich arbeite, das ist so ein großer Altbau, wo wir mit unserem Büro sitzen und drumherum sind auch Wohnungen. Und da hört man auch manchmal die Kinder spielen.
Ja.
Meistens nur Klavier, was ja dann eben nicht ganz so anstrengend klingt, wenn jemand Klavier übt, wenn es Geige ein Streichinstrument ist. Aber auch das, ja, wenn man dazu arbeiten muss, ist es auch ein bisschen anstrengend, natürlich, wenn man immer so monotones Geklimper hat.
Ja, das hängt auch davon ab, was da gespielt wurde. Ich habe in meiner Jugend eine E-Gitarre spielen wollen, unbedingt. Und hatte dann irgend so ein Stück, was ich gerne machen wollte. Und dann, wie es eben so war, damals noch so ein mechanisches Metronom, klack, klack.
Ach Gott.
Und dann ging es los, zwei Takte. Ja. Dann etwas schneller, klack, klack und so weiter. Bei offenem Fenster im Sommer. Und irgendwann höre ich von draußen, ich kann es nicht mehr hören. Da wusste ich, also jetzt musst du mal langsam aufhören.
Ja, oh Gott, ein Metronom, stimmt, das habe ich auch noch. Also mein Klavier steht ja bei meinen Eltern in Bayreuth. Hm. Und darauf steht das Metronom.
Ja, okay. Also ich finde so Metronom-Spielen nicht besonders charmant. Das macht die Musik auch ganz schön tot.
Ja.
Und man kann ja nun heutzutage auch über einen Computer, also je nachdem, was für eine Musik man für eine Richtung das ist, aber gerade in der modernen Musik, sich wirklich so ein bisschen so eine Art Schlagzeug zurechtbasteln.
Das
wirklich klingt wie ein Instrument und macht viel, viel mehr Spaß als immer dieses Geklacke.
Das also manchmal zum Klavier üben fand ich das Metronom gar nicht schlecht, wenn man irgendwie so Passagen hatte, wo man immer so ein bisschen geholpert hat vielleicht, wo man wusste, die müssen jetzt in wirklich guten, gleichmäßigen Tempo.
Also meine Lehrerin meinte dazu, fand ich sehr spannend, mit zum Metronom, sie hat abgeraten, zum Metronom zu spielen, aber zum Metronom lesen.
Ah, okay.
Also lässt das Metronom laufen und stellst dir vor, du spielst es, dann merkst du auch, wo du hängst.
Ja.
Fand ich sehr gut, weil sie eben auch sagt, so ein Metronom macht die Musik eben natürlich irgendwie auch tot,
schlägt
sie sozusagen tot.
Viel zu mechanisch.
Ja.
Mensch, das ist so ein schöner Frühlingstag, mir ist jetzt regelrecht warm.
Ja, mir ist auch total warm.
Jetzt kann ich natürlich den Schal auch nicht abnehmen.
Ja, genau. Natürlich jetzt nicht. Naja, das war doch sehr schön.
Das fand ich auch. Ja, mein Patenkind ist 3 geworden jetzt im Januar und beide Eltern haben jetzt mit Musik nicht so viel am Hut. Und da überlege ich jetzt auch so ein bisschen, ob ich ihm irgendwann mal, ja, vielleicht auch dann so mit 4, 5 mal sowas wie musikalische Früherziehung schenke.
Das ist bestimmt schön.
Vielleicht also hat er da keinen Spaß dran, weiß man nicht.
Aber das weiß man aber nur, wenn man es macht.
Eben,
also das würde ich wirklich auf jeden Fall mitgeben, um dann die Wahl zu haben, dass man ja ist was oder ist nicht.
Weil er hat auch gerade so ein bisschen Probleme noch mit dem Sprechen. Ja. Also er spricht viel weniger als andere in seinem Alter und auch nicht so flüssig und mit so vielen Worten und ganzen Sätzen.
Kann vielleicht auch helfen. Ne?
Habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht ist das, kitzelt das auch noch mal was so aus ihm raus.
Ja, stimmt. Was machst du beruflich?
Ich bin PR-Agentin. Das heißt, ich mache PR-Kampagnen in dem Fall für Kinofilme, für Serien, für Fernsehfilme, für im weitesten Sinne auch Entertainment. Wir haben uns jetzt auch in den letzten Jahren noch so ein bisschen weiter aufgefächert in unserem Repertoire. Aber ja, unsere Hauptauftraggeber sind quasi Filmverleiher und Sender.
Okay. Ja, nun ging es ja schon sehr viel um Wünsche. Aber trotzdem frage ich dich nochmal, was du musikalisch für Wünsche hast. Oder ob es irgendwas gibt, was du dir wünschst.
Musikalische Wünsche.
Naja, also fürs Hobby so, weißt du.
Angespornt jetzt eben durch die Tatsache, dass ich die Geige wieder ausgepackt habe, ist, glaube ich, schon mein Wunsch, dass ich da in die Richtung jetzt mal ein bisschen mich wieder neu entdecke und entwickle.
Ja.
Vielleicht wirklich jetzt mal überlegen, was, mit welchen Leuten könnte man dann mal langfristig irgendwie Ensemblemusik machen.
Mhm.
Und ja, das wäre jetzt nochmal das Erste.
Schön.
Fand ich auch.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Ich bedanke mich.
Danke ebenso.
Für dieses sehr,
sehr
angenehme Gespräch.
Spannendes, angenehmes Gespräch an einem schönen Frühlingstag im Februar.
Genau, im Mauerpark. Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.